Ja, Palmsonntag feiern wir heute und ich darf uns die Predigt halten. Und ich predige über den Text, der für diesen Sonntag ausgesucht wurde. Es gibt ja so eine Perikopenordnung, heißt das, eine Ordnung, wo für jeden Sonntag des Kirchenjahres ein Bibeltext vorgesehen ist. Und heute geht es um Markus 14, die Verse 3 bis 9. Und das ist ein Text, der von einer Frau handelt. Und in den Augen einiger Menschen verhält sie sich unverschämt und einfach falsch. Unverschämt verschwenderisch handelt sie. Und dafür soll sie von Männern beschämt werden. Aber Jesus lässt das nicht zu. Er macht Mut, unverschämt Liebe zu zeigen. Und ich frage mich heute Morgen, wo bin ich herausgefordert, ohne Scheuklappen mutig zu sein und meine Liebe zu Jesus zu zeigen? Und ich lese uns Markus 14, die Verse 3 bis 9 vor. Genau, und ihr könnt den Text auf der Präsentation mitlesen. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war ein reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander: Wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte: Lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Wenn ihr jetzt noch einmal zurückgeht zum Anfang von dem Text, dann genau. Eine unverschämte Frau setzt alles ein. Kurz eine Orientierung zu Ort und Zeit. Wir haben gerade die Geschichte gehört vom Einzug Jesu nach Jerusalem. Also wir befinden uns mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Es geht zum Passafest und es läuft alles auf den Höhepunkt der Anfeindung gegen Jesus zu. Seine Gegner überlegen, wie man ihn festnehmen und töten kann, ohne zu viel Aufruhr zu verursachen. In dem Video gerade hat man das gesehen an diesen Menschen, die so böse die Augenbrauen zusammenziehen. Aber da steckt ja ein biblischer Hintergrund dahinter. Jesus wird kurz vor diesem Passafest wird Jesus mit seinen Jüngern zu einem Essen in ein Haus in Bethanien eingeladen. Bethanien ist ein Dorf kurz vor Jerusalem. Und sein Gastgeber ist hier ein Mann namens Simon. Er trägt den Namenszusatz der Aussätzige. Aussatz ist ein Sammelbegriff für verschiedene Hautkrankheiten, zum Beispiel Lepra. Vermutlich war er aktuell nicht krank oder wirklich aussätzig, denn dann hätte er keinen Besuch haben dürfen wegen der Ansteckungsgefahr. Das Markus-Evangelium geht nicht weiter auf ihn ein. Es ist einfach nur sein Name. Ich glaube, Simon war damals ein sehr gebräuchlicher Name und dann hat man zur Unterscheidung eben so Beinamen gegeben. Stellen wir uns aber die Szene vor. Ein Raum voller Männer. Sie wollen zusammen essen, sie unterhalten sich, vielleicht diskutieren sie mit Jesus oder hören ihm beim Reden zu. Da geht die Tür auf und eine Frau kommt rein. Bringt sie neues Brot, frische Getränke? Niemand beachtet sie sonderlich, denke ich mir. Bis zu diesem unerwarteten Moment. Die Frau spricht kein Wort, aber sie handelt ganz zielstrebig. Sie hat ein Gefäß, eine Art Flasche aus Alabaster dabei. Und darin ist ein intensiv riechendes Salböl, nämlich Nardenöl. Sie bricht das Fläschchen auf und gießt das Öl Jesus auf seinen Kopf. Wie muss das dort gerochen haben? Die Narde ist eine Pflanze aus dem Himalaya und die wurde schon in der Antike bis in den Mittelmeerraum transportiert. Dort hat man sie zu kostbaren Ölen und Salben verarbeitet. Ihr Geruch wird mit erdig, moschusartig, feuchtholzig beschrieben. Meine Kollegin kam diese Woche ins Büro und sagte, ui, was habe ich mir da angehängt? Sie war vor der Arbeit noch in der Drogerie gewesen, hatte eingekauft und hatte am Parfümregal ein Pröbchen auf ihr Handgelenk gesprüht. Und als sie im Büro ihre Jacke ausgezogen hat und sich so an den Schreibtisch gesetzt hat, dann hat sie auf einmal diesen Duft vom Handgelenk so in der Nase gehabt und ich fand das gerade noch mal ein bisschen intensiv. Und es war ihr fast zu viel. Und ich glaube, das haben viele von uns auch schon mal probiert, dass man da sich sowas draufsprüht und dann im Laufe des Tages denkt, ja, es riecht immer nach. Je nachdem, ob man den jetzt halt schön oder weniger schön findet. Duft bleibt hängen, wenn er intensiv ist und wenn er echt ist. So wie das Nardenöl in Bethanien. Ich stelle mir vor, wie der Raum auf einmal von diesem Geruch erfüllt ist und die Haare von Jesus glänzen vor Öl. Sehen wir hier eine prophetische Zeichenhandlung? Das Salben einer Person hat in der Bibel eine bestimmte Bedeutung. Im Alten Testament wurden Propheten von Gott beauftragt, jemanden zum König zu salben. Zum Beispiel David. Er wurde vom Propheten Samuel zum König gesalbt. Das steht in 1. Samuel 14. Die Salbung bedeutet, dass dieser Mensch für eine bestimmte Aufgabe geweiht ist. Das heißt, bestimmt und vorbereitet. Im Alten Testament steht die Salbung immer wieder im Zusammenhang mit der Gegenwart des Heiligen Geistes in dem Gesalbten. Aber es ist hier kein Prophet, es ist eine Frau, die im Kreis dieser Männer Jesus salbt. Und in der damaligen Zeit waren gemischte Gruppen von Frauen und Männern nicht so häufig zu finden. In der Gesellschaft waren Frauen nicht gleichwertig angesehen. Frauen waren vor Gericht nicht als Zeugen zugelassen. Frauen wurden in der Regel nicht in den Heiligen Schriften unterrichtet und so weiter. Es ist aber ausgerechnet eine Frau, die überfließende Liebe zeigt und das Öl als Zeichen der Ehre und Liebe vergießt. Das führt zu der Frage, wie reagiert die Gruppe darauf? Und da sehen wir in dem Vers 4, einige der Männer reagieren unwillig. Sie sind ärgerlich und sauer. Ich frage mich, fühlen sie sich gestört in ihrer Männerrunde? Unverschämt, diese Frau, einfach hier reinzukommen, mag mancher gedacht haben. Man sucht regelrecht nach Gründen, um zu schimpfen. Einer ruft, so eine Verschwendung. Und es wird mit scheinbar sachlichen Argumenten gemeckert. Das Öl ist doch so wertvoll, was hätte man damit alles Gutes tun können? Ich fand den Satz krass. Sie überschütten die Frau mit Vorwürfen, während die Frau Jesus mit Liebe überschüttet. Ja? Die Männer überschütten die Frau mit Vorwürfen, während die Frau Jesus mit Liebe überschüttet. Dieser Gegensatz ist so krass. Auf der einen Seite völliges Unverständnis. Auf der anderen Seite ein geistlicher Durchblick ohne viel Worte. Einfach handeln. Nehmen wir die Berichte über die letzten gemeinsamen Wochen von Jesus und seinen Jüngern noch dazu, dann wird der Gegensatz deutlicher. Jesus hat mehrfach angekündigt, dass er leiden und sterben wird. Seine Jünger reagierten unverständig, ja abwehrend. Zum Beispiel in Markus 9, Vers 31. Die Jünger verstehen nicht, was Jesus da gerade angekündigt hat und anschließend streiten sie über ihre Rangfolge untereinander. Oder Markus 10, Vers 34, da ist noch eine Ankündigung, wo Jesus sagt, er wird sterben. Und anschließend fragen ihn Jakobus und Johannes, ob sie in Jesu Reich links und rechts von seinem Thron sitzen können. Also das ist so ihr Weiterdenken dieser Ankündigung. Sich vergleichen, miteinander konkurrieren, wer der Schönste, Größte, Stärkste ist, wer am meisten Einfluss und Macht hat, wer wirklich was zu sagen hat. So ein Denken und Bewerten kommt uns nur zu bekannt vor. Und auch Frauen abwerten, nicht ernst nehmen und klein machen, passiert immer wieder. So sind Menschen bis heute. Vielleicht habt ihr Beispiele aus eurem Berufsleben dazu vor Augen oder aus der Schule oder sogar im christlichen Kontext. Und dass Frauen und Männer gleichwertig sind, ist auch bis heute noch nicht überall angekommen. Der Evangelist Markus, der diese Texte zusammengestellt und aufgeschrieben hat, macht aus meiner Sicht damit etwas deutlich. Die Jünger haben zu diesem Zeitpunkt Wesentliches nicht verstanden. Und sie meckern hier, überschütten eine Person mit Vorwürfen, während die Frau als Einzige offensichtlich verstanden hat, wie ernst die Lage ist und schweigend ihre Handlung ausführt. Ihre Handlung ist eine Form der Anbetung. Ehrlich gesagt glaube ich den Männern ihre ökonomischen Argumente nicht, also die Begründung mit dem Geld. Sie reden so, als ob es ihnen um diakonisches Handeln ginge und arme Menschen ihnen am Herzen liegen würden. Ist das glaubwürdig oder vorgeschoben? Aber reden wir über Geld. Da haben wir nämlich noch einen Kontrast. Die Evangelien erzählen, dass Judas Jesus für 30 Silberlinge verraten hat, während diese Frau Jesus für 300 Silberlinge salbt, den zehnfachen Wert an ihn verschwendet. Woher sie das wertvolle Öl hatte, wie sie zu diesem Vermögen kam, wird nicht berichtet. Es spielt an dieser Stelle keine Rolle. Mir stellt sich aber die Frage, was ist mir Jesus wert? Wäre ich genauso bereit gewesen, ein ganzes Vermögen einzusetzen? Wäre ich genauso mutig gewesen, diesen Raum zu betreten, für Jesus unverschämt zu sein, weil ich ihn anbete? Bin ich heute bereit, genauso Jesus in das Zentrum meines Lebens zu stellen, meinen Fokus komplett auf ihn zu richten? Denn darum geht es, um Jesus. Und daher möchte ich jetzt noch anschauen, wie Jesus reagiert. Und wenn ihr da die zweite Texthälfte gerade nochmal zeigt. Genau. Seine Reaktion ist ganz anders als die der Männer. Er stimmt nicht in die Beschämung ein. Im Gegenteil, Jesus verteidigt die Frau. Lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Jesus wertet nicht ab. Nie. Besonders spannend ist für mich die Reaktion Jesu auf das Argument der finanziellen Verschwendung. Die Männer haben gesagt, man hätte das Öl verkaufen können und das Geld den Armen geben. Also die Frau hätte das tun sollen oder sie hätte dem Jüngerkreis die Ölflasche schenken, damit diese dann wie Stiftungsverwalter eine großzügige Spende aus dem Vermögen der Frau geben könnten. Sorry, aber das findet offensichtlich auch Jesus ein bisschen abwegig. In seinem Satz, es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt, höre ich einen Appell an die Jünger. In meinen Worten würde der lauten, übernehmt zuerst Verantwortung für euer eigenes Verhalten. Es wird immer arme Menschen geben, für die ihr sorgen könnt und auch müsst, aber benutzt dafür nicht den Geldbeutel und die Prioritäten anderer Menschen, sondern euren eigenen. Und das ist keine Gegenrede gegen Spendensammlungen. Es ist auch kein Entweder-Oder von Diakonie und Anbetung. Aber es ist eine Frage des Urteils. Welches Recht maße ich mir an, zu beurteilen, was jemand aus Liebe zu Jesus tut? Darum geht es hier nämlich. Die Frau handelt nicht aus Geltungssucht, nicht um Aufmerksamkeit zu bekommen, nicht um ihren Reichtum zu zeigen, sondern aus Liebe. In Vers 8 heißt es, sie hat getan, was sie konnte. Das kann in zwei Richtungen gedeutet werden. Das Einzige, sie hat getan, was man in dieser Situation noch für Jesus Gutes tun konnte. Oder sie hat gegeben, was sie konnte, wie die arme Witwe, die alles gegeben hat, was sie hatte. Und deshalb verteidigt Jesus sie nicht nur, sondern er gibt ihrer Geste Bedeutung. Er deutet ihr Handeln als prophetisches Handeln. Allerdings nicht oder nicht nur in der zuerst beschriebenen Bedeutung als Königssalbung, sondern als Totensalbung, so wie das damals üblich war, bevor jemand beerdigt wurde oder so einbalsamiert. Aber das ist ein Bruch mit der traditionellen Vorstellung. Der Messias Gottes kommt nicht als politischer Befreier, wie man beim Einzug nach Jerusalem gehofft hat. Er kommt als leidender Messias. Er wird sterben und ein fremder Soldat wird unter dem Kreuz bekennen, wahrlich, dieser Mann ist Gottes Sohn gewesen. Markus 15, 39. Die Liebestat der namenlosen Frau ist verschwenderisch groß. Daher wird sie nie vergessen werden, kündigt Jesus an. Und bis heute reden wir von ihr. Ihre Handlung ist gleichzeitig ein Spiegel für die verschwenderische Liebe Jesu. Er gibt sein Leben für uns Menschen hin. Ja, er ist der Gesalbte Gottes, wie er bei seiner Antrittspredigt in Nazareth selbst gesagt hat. Dort hat er die Prophetie aus Jesaja 61 vorgelesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Lukas 4, Vers 18. Das war und ist der Auftrag von Jesus. Gute Nachrichten für Arme, Freiheit für Gefangene, Sehkraft und Durchblick für Blinde. Wenn wir ihm folgen, sind Diakonie und Anbetung kein Gegensatz, sondern eine Frage des Zeitpunkts. Was ist heute dran? Was ist heute und jetzt mein Auftrag im Namen Gottes? Mir sind in der Beschäftigung mit dieser Predigt zwei Dinge wichtig geworden. Zum einen genau das. Meine Beziehung zu Gott drückt sich in beiden Dimensionen aus, in der Anbetung und dem diakonischen Handeln für andere. Aber beides zu seiner Zeit. Ich bin herausgefordert, immer wieder im Gebet zu hören und zu fragen, was ist jetzt dran? Manchmal hat Diakonie die Prio 2, und das sage ich als Diakonin und Sozialarbeiterin. Aber manchmal hat Diakonie die Prio 2, weil jetzt in diesem Moment die Stille vor Gott, die ungeteilte Zeit mit Jesus dran ist. Das ist der vertikale Aspekt in diesem Text. Jesus und ich. Zum anderen möchte ich die Beziehung und den Umgang von uns Menschen miteinander im Blick behalten, der horizontale Aspekt. Wie gehen wir miteinander um? Wo beurteilen wir einander und verurteilen? Wo neigen wir zum Vergleichen und Bewerten? Hören wir Jesus zu, der dann sagt, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau oder dem jungen Mann das Leben schwer? Ich erinnere nochmal an die Predigt von Daniel vom letzten Sonntag. Er hat wichtige Anstöße zur gelebten Liebe untereinander gegeben. Aber das gilt nicht nur im Gemeindekontext, sondern auch für den Alltag und das Leben in dieser Gesellschaft. Sich über andere stellen und sie abwerten, passt nicht zur Nachfolge Jesu. Jesus hat uns zur Liebe aufgefordert, weil er völlige Liebe ist. Und zum Schluss noch ein Gedanke. Wenn wir jetzt in die Karwoche gehen und zu Karfreitag an die Kreuzigung und den Tod Jesu denken, möchte ich die Erinnerung mitnehmen. Bevor Tränen, Schweiß und Blut über Jesu Gesicht liefen, waren seine Haare und sein Kopf mit duftendem Öl getränkt. Der Leichnam, der vom Kreuz abgenommen wurde, hatte ein gesalbtes Haupt. Und vielleicht konnte man sogar noch eine Spur von dem Duft ahnen. Amen.